Heute geht es um ein Thema, das jeder kennt, der schon mal abnehmen oder sich gesünder ernähren wollte, nämlich die Kalorien. Vermeintlich das Maß aller Dinge, wenn es ums Gewicht geht, aber sind wirklich alle Kalorien gleich und ist Kalorienzählen der beste Weg zum Wunschgewicht? Darum geht's heute bei uns. Und wir wollen natürlich wissen, was ist eigentlich dran, ja, an sogenannten Negativkalorien-Lebensmitteln oder Cheat Days. Also ich glaube, es gibt da eine Menge zu besprechen, Alex.
Ja, Thorsten, ich glaube, es gibt auch kein Thema, was mehr in der Ernährungswelt diskutiert wird, als das Thema Kalorien. Wie viele darf ich? Wie viele muss ich? Stimmt das überhaupt? Macht Kalorienzählen überhaupt einen Sinn? Also ich glaube, es gibt kaum etwas, wozu es so viele Reels auf Instagram gibt, wie man sich nur vorstellen kann. Deshalb ist es gut, wenn wir es mal besprechen und vielleicht können wir ja einigen das Thema wesentlich leichter näher bringen, dass sie entspannter durch den Tag gehen können.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Willkommen zu einer neuen Folge und wir sind heute wieder auf Mythenjagd und haben die ganz große Lupe ausgepackt, denn wir gucken uns heute die Kalorien mal ganz genau an. Und wir starten mit Mythos 1. Kalorien sind immer gleich, egal aus welchem Lebensmittel. Da fragen wir uns natürlich, das denken viele, das ist ganz klar, dass eine Kalorie immer eine Kalorie ist, egal ob sie aus dem Apfel oder aus dem Schokoriegel kommt, aber das ist ja nicht wirklich so. Also wie reagiert der Körper denn auf diese unterschiedlichen Kalorien überhaupt?
Ja, Thorsten, du hast absolut recht. Rein physikalisch ist das nun mal erstmal komplett das Gleiche, ob deine Kalorie jetzt aus dem Apfel kommt oder aus der Schokolade. Bedeutet, eine Kalorie ist eine Kalorie und die entscheidet am Ende, ob ich zu- oder abnehme. Aber man hat das Ganze natürlich auch mal ausgetestet und sich wirklich wesentlich näher damit beschäftigt, ob es für den Menschen einen Unterschied macht. Und da muss man sagen, physiologisch ja, verhaltensbiologisch nein. Denn ich habe mal eine ganz interessante Studie rausgesucht und habe mir das wirklich ganz strikt gemacht. Also man hat Leute einen Monat lang dieselben Voraussetzungen geschaffen. Das heißt, die Makronährstoffverteilung war gleich. Das heißt, so und so viel Prozent Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße war für alle gleich. Die durften dieselbe Menge an Zucker essen, dieselbe Menge an Fett. Der einzige Unterschied war nur der Verarbeitungsgrad. Das heißt, man hat halt gesagt, ihr müsst die hochverarbeiteten Lebensmittel essen und die anderen sollen bitte die unverarbeiteten Lebensmittel essen. Ihr dürft aber so viel essen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass ihr euch an diese Regeln haltet von der Zusammensetzung. Nicht, dass die eine Gruppe mehr Protein ist als die andere. Also die grundlegende Basis war dieselbe. Was war am Ende das Ergebnis? Die Gruppe, die die hochverarbeiteten Lebensmittel gegessen hat, hat im Schnitt 510 Kalorien pro Tag mehr zu sich genommen. Das heißt, die haben in dem einen Monat knapp 2 Kilo zugenommen. Und die Gruppe, die die unverarbeitete Ernährung gegessen hat, hat einen Gewichtsverlust gehabt von 1,6 Kilo. Das heißt, nur durch die Auswahl der Lebensmittel hatte ich einen riesengroßen Unterschied, weil das Sättigungsgefühl einfach ein komplett unterschiedliches ist. Das heißt, im ersten Moment kann man sagen, Kalorie ist Kalorie, aber was sie mit deinem Körper macht und wie sie dein Verhalten beeinflusst in Einfluss auf die Gesamtkalorienmenge, die du zu dir nimmst, macht es einen riesengroßen Unterschied.
Unser Körper ist ja super schlau. Das stellen wir immer wieder in fast jeder Folge raus und der weiß ja ganz genau, was der tut. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, Alex, warum tut der das eigentlich? Also warum verwertet der jetzt aus den verschiedenen Lebensmitteln die Kalorien total unterschiedlich?
Ja, das ist erstmal ja total unlogisch, weil am Ende müsste man ja eigentlich denken, ja, woher jetzt die 2000 Kalorien kommen, ist doch egal. Ist wie so ein Motor, du schmeißt halt Benzin rein, dann verbrennt er das und ist doch jetzt total egal. Aber es macht halt wirklich einen Unterschied, weil du hast halt sehr viele unterschiedliche Rezeptoren. Bedeutet, wenn du etwas isst, wird dir erstmal dein Magen gedehnt. Allein die Dehnung bedeutet ja schon mal, oh, ich glaube, der ist voll. Bedeutet, wenn du allein 400-500 Gramm von egal was essen würdest, wäre der Magen erstmal gedehnt. Deshalb kann ja auch schon mal ein Glas Wasser helfen. Also ein Glas Wasser trinken bedeutet, Magen wird gedehnt, ergibt Kurzruhe, sagen wir es mal so einfach. Dann sagt er natürlich als nächstes, hey, wie ist denn die Energiedichte? Dann guckt er sich das an, Glas Wasser, gut, damit komme ich jetzt nicht weit. Aber hat das jetzt relativ viele Kalorien, komme ich damit durch den Tag. Das wäre sein zweiter Punkt, der ihm ganz wichtig ist. Aber jetzt kommt eigentlich der dritte Punkt und der ist der entscheidende, warum er sagt, ich kann mit diesen Kalorien leben, die er da gerade reingeschmissen hat, oder kann ich damit nicht leben? Und das ist nämlich jetzt der Punkt, dass er die genau analysiert bezüglich Nährstoffen. Und wenn du jetzt nämlich etwas total Nährstoffarmes da reinschmeißt, wie das weiße, helle Toastbrot als Beispiel, wo fast nichts drin ist an Nährstoffen, sagt der Körper, also Kalorien sind das eigentlich genug, aber ich signalisiere dir nochmal ein bisschen Hunger, weil ich habe halt kaum Nährstoffe, mein Freund, und ich bräuchte noch ein paar. Und wenn du jetzt aber super viel Obst und Gemüse da reingeschmissen hast, sagt er, ja gut, ey, cool, ich bin mit allem versorgt, ich bin fein damit. Deshalb ist das leider so ein Problem. Der checkt halt ganz viele Ebenen ab und nur die Kalorienmenge reicht ihm halt nicht, wenn die Nährstoffe fehlen.
Dann kommen wir mal zu Mythos 2. Eiweiß macht satter.
Thorsten, hast du denn das Gefühl, dass es bei dir so ist? Also merkst du irgendwie einen Unterschied, ob du da irgendwie Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße isst, was das jeweils für eine Art von Zusammensetzung ist, was der Effekt dafür ist?
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich war diese Woche in den Niederlanden auf Dreharbeiten und wenn man in den Niederlanden ist, was isst man natürlich? Frittiers, ne? Leckere Pommes. Dazu gab es noch Bitterballen, Nationalgericht der Niederländer. So, das war super lecker, aber ich hatte nach einer guten Stunde wieder Kohldampf. Und letzte Woche hatte ich mir mittags mal so ein Omelett gemacht, also Ei, Paprika in die Pfanne, ein paar Zwiebel dabei, eine recht nette Portion und ich war wirklich pupensatt bis zum Abend. Also da habe ich schon gedacht, wow, also irgendwie ist da schon was dran.
Ja, muss man nämlich auch wirklich sagen, es macht einen riesengroßen Unterschied. Denn rein energetisch haben die natürlich alle eine gewisse Kalorienanzahl. Also man kann Kohlenhydrate bzw. Proteine mal Faktor 4 nehmen. Also 1 Gramm Kohlenhydrate oder 1 Gramm Protein hat ca. 4 Kalorien und 1 Gramm Fett hat ca. 9 Kalorien. Kommt jetzt nicht auf die Nachkommastellen an. Das ist erstmal die grobe Idee dabei. Was aber wichtig ist dabei zu wissen, dass es so einen genannten thermischen Effekt gibt. Und der ist halt zusätzlich ganz, ganz wichtig. Bedeutet, wenn du etwas isst, was sehr kohlenhydratbetont ist, werden so circa 5-10% der Kalorien für diesen thermischen Effekt, also die Energie, die der Körper verbraucht, für Verdauen, für Verstoffwechseln, zusätzlich mitverbrannt. Bei Proteinen ist das aber bei 20-30%. Das heißt, wenn du eine proteinreiche Mahlzeit hast, kannst du von der automatisch von diesem Proteinanteil 20-30% abziehen, die einfach für Verdauung und Stoffwechsel aufgewendet werden. Und bei Fett ist das nur 2-3%. Bedeutet, die Kalorien, die ich durch Eiweiß dem Körper zuführe, machen erstmal sehr, sehr lange satt. Zweitens geht ein Teil davon automatisch in diesem Prozess verloren, was ich durch die Proteinbereitstellung quasi verbrauche. Man hat dazu auch schon ganz spannende Studien gemacht, dass wenn ich schaffe, den prozentualen Anteil an Proteinen nach oben zu schrauben, dass ich locker 200-300 Kalorien weniger verbrauche und es gibt ganz viele hormonelle Mechanismen. Ich will jetzt nicht das zu kompliziert machen, was Ghrelin angeht, GLP-1, da gibt es so mehrere einzelne hormonelle Faktoren, aber die werden halt zusätzlich im Körper unterstützt und da der Körper ja unbedingt auf Eiweiß angewiesen ist, weil es ja auch wirklich essentielle Aminosäuren gibt, sagt er automatisch, hey, da bin ich schneller satt, wenn ich mit all den Dingen versorgt werde im Vergleich zu anderen Lebensmitteln.
Und wir haben ja kürzlich im Podcast erst darüber gesprochen, dass auch Protein entscheidend ist, wenn ihr Muskulatur aufbauen möchtet, aber eben nicht nur Protein futtern oder trinken in Form von irgendwelchen Shakes, sondern natürlich in Verbindung mit moderater Bewegung. Da könnt ihr euch sehr gerne auch mal unsere letzte Folge anrufen, da ging es nämlich genau darum. Der Mythos 3, den finde ich super spannend, Alex, weil ich glaube, das ist sowas, was in ganz, ganz vielen, in Millionen von Köpfen drin ist. Kalorien zählen ist der beste Weg zum Abnehmen. Also beliebt ist es in jedem Fall, weil jeder tackert irgendwie seine Tagesbilanz durch. Aber letztendlich müssen wir uns natürlich fragen, ist das wirklich die effektivste Methode, um so ein paar Pfunde weniger auf der Waage zu haben?
Gut, also wenn wir mal den Frauenzeitschriften Glauben schenken, nicht. Weil sonst gibt es ja nicht jede Woche eine neue Diät. Nein, das ist jetzt gemein und ein bisschen ketzerisch. Aber theoretisch gibt es ja jede Woche die neue Apfelreisdiät, was auch immer, Fastenvarianten, egal was. Um mit all dem Spaß mal aufzuräumen. Das, was man weiß und das, was auch wissenschaftlich bewiesen ist. Wenn es um diesen Vergleich geht, ist erstmal Kalorienzählen wirklich auf Platz 1. Ich habe mir mehrere Meta-Analysen angeguckt, also Meta-Analysen vergleichen ja unterschiedliche Studien miteinander und ich habe wirklich eine Meta-Analyse angeguckt, die umfasst insgesamt 2,5 Millionen Teilnehmer, also die wirklich so viele Studien zusammenfasst und am Ende gewinnt immer das Kalorienzählen, das heißt, das war immer auf Platz 1. Was spannend ist, was wirklich vielleicht eine gute Idee ist, mal für sich selber, um das Ganze umzusetzen, intermittierendes Fasten war super nah da dran. Also intermittierendes Fasten war extrem nah schon dran an Kalorienzählen. Und da mussten die Leute auf keine Kalorien achten. Also das war super spannend, dass es etwas ist, was wirklich nur um, ja, vielleicht 20-30% weniger effektiv war, aber was extrem nah da dran war. Natürlich variiert das in der einen Studie mal besser, mal schlechter. Das ist nicht so genau wie logischerweise Kalorienzählen. Aber du kommst da sehr nah dran. Und wenn du Kalorienzählen hast und das Ganze wird noch unterstützt, das war auch super interessant durch verschiedene Studien, durch eine Gruppentherapie, weil mehrere Leute daran mitmachen, so klassisches Weight Watchers Prinzip, wo es so Gruppentreffen gibt, oder du hast noch zusätzlich Ernährungsberater, war der Effekt sogar noch größer. Das heißt, eigentlich ist es ja unlogisch, ich kann ja auch alleine Kalorien zählen, aber dieser unterrichtende Effekt hatte wohl noch einen zusätzlichen unterstützenden Effekt.
Also wenn nichts mehr hilft, wir bilden einen gesund gefragt Stuhlkreis und tauschen uns aus und zählen gemeinsam Kalorien und motivieren uns. Gibt es denn auch Nachteile oder vielleicht auch Schwierigkeiten, wenn man sich jetzt wirklich ganz strikt an dieses Zählen hält? Ich meine, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ich habe das ja auch schon gemacht, also man ist ja immer so ein bisschen unter Dauerstress, weil man denkt, oh Gott, ich liege 10 Kalorien drüber oder 100, noch schlimmer. Ja. Also gibt es da nicht auch so nachhaltigere Ansätze zum Abnehmen vielleicht als das pure Zählen?
Ja, du hast mir schon die Frage aus dem Mund genommen, meine Rückfrage. Thorsten, hat es denn Spaß gemacht, diese Methode?
Es hat immer dann Spaß gemacht, wenn ich drunter war. Also wenn ich so im berühmten Kaloriendefizit war, dann fand ich, ja geil, super, super Tag. Ja, lag ich drüber, dann hatte ich die Pappe auf.
Ja, nämlich genau erster Aspekt, es ist halt einfach aufwendig. Das ist definitiv ein Nachteil. Bedeutet, ich muss mich ja damit erstmal überhaupt auseinandersetzen. Um es ein bisschen leichter euch zu machen, wir haben ja auf unserer Homepage auch noch einen Kalorienzähler. Das heißt, den kann man sich gerne mal anschauen. Da kann man genau mal ausrechnen, wie viele Kalorien man eigentlich braucht oder verbrauchen würde. Nur als kleine Idee zusätzlich. Aber du hast natürlich eine gewisse Herausforderung. Das heißt, du musst es erstmal berechnen. Dann können auch einige Leute mit Etiketten nicht so gut umgehen und die Portionen einschätzen. Das heißt, da müssen sie es sogar abwiegen, weil die sagen, naja, war das jetzt 100 Gramm Quark oder 200 Gramm? Also das macht es ja nicht unbedingt leichter. Das bedeutet, man kann da halt auch wirklich mit jeglicher Form von Tracking-Tool auch mal ein bisschen daneben liegen, wenn man sich damit nicht wirklich gut auseinandersetzt. Ja, und natürlich gibt es nachhaltige Ansätze. Das heißt, wenn du den Fokus legst auf eine hohe Lebensmittelqualität anstatt Quantität, das heißt, wenn du wirklich naturbelassene Lebensmittel, auf die guten Proteine, auf die Ballaststoffe zurückgreifst, natürlich wirst du dann auch satt. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer sich unfassbar gesund ernährt, hat eigentlich nie eine Form von Hungergefühl. Das haben wir halt erst durch hochverarbeitete Lebensmittel, von denen wir leider viel zu viel in unserem Körper zuführen, die dann einfach eine extrem hohe Kaloriendichte haben, aber leider gleichzeitig eine geringe Nährstoffdichte, dass der Körper merkt, ja, ich habe genügend Kalorien, aber nein, das reicht mir noch nicht, weil die Nährstoffe zu wenig da drin waren. Deshalb, wenn die Fokus Lebensmittelqualität nach oben geht, wird auch automatisch das Gewicht runtergehen. Kann ich wirklich, also würde ich zu 100% unterschreiben.
Mythos 4, Negativkalorien, da geht's drum. Und da heißt es, Negativkalorien, Lebensmittel, verbrennen mehr Energie, als sie liefern. Und da hört man ja oft, ich habe es kürzlich sogar noch gelesen, dass Sellerie oder auch Gurken diese sogenannten Negativkalorien haben, weil der Körper offensichtlich mehr Energie braucht, um sie zu verdauen, als die liefern. Ist es tatsächlich so? Also sind jetzt da Gurken und Sellerie so ein Beispiel oder gibt es tatsächlich mehrere solcher Lebensmittel?
Fast knapp dran vorbeigeschrammt. Also wenn du jetzt deinen Sellerie nimmst, Sellerie hat so ungefähr 16, 17 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist natürlich nichts. Ne? Also da könntest du ein Kilo von essen, hast 160 Kalorien. Das ist nahezu verschwindend gering. Dennoch, wenn du das Ganze verdauen musst, gehen dabei ungefähr 12, 13 Kalorien flöten. Heißt, du warst leider dann trotzdem 2, 3 Kalorien drüber. Das ist jetzt natürlich verschwindend gering. Aber um das physikalisch-wissenschaftlich aufzuklären, rein vom Rechnerischen her, gibt es kein Negativlebensmittel. Das gibt es einfach nicht. Negative Kalorien existieren nicht. Kann man vergessen. Das, was ich ja schon ein, zwei Mal auch im Podcast zum Spaß erwähnt habe, ist ja Wasser trinken oder halt kaltes Wasser trinken, weil Wasser hat null und um kaltes Wasser zu erwärmen, bräuchte es halt ein bisschen Energie. Klingt jetzt ein bisschen lustig. Du könntest jetzt zum Beispiel, ja, nehmen wir mal an, du würdest 1 Liter kaltes Wasser trinken, Thorsten, so 4 Grad. Also das wäre super kalt, ne? Das wäre jetzt, also das kann man kaum trinken, aber nur mal so ein Gedankenbeispiel zu haben. Und du würdest 1 Glas eiskaltes Wasser trinken. Was schätzt du denn, wie viele Kalorien dein Körper dann dafür verbrauchen würde, um das zu hitzen?
Ui, also da muss ja einiges tun, damit ich mit Schlottern aufhöre wahrscheinlich. Boah, das ist jetzt aber, uiuiui, schwierig. Ich tippe mal ins Blaue. 150?
5. Das bringt fast gar nichts. Ja, es interessiert den fast
wieder überhaupt. Wieder so eine Traumblase geplatzt, Mensch. Ja. Ich dachte, dann hätte ich ab morgen nur noch kaltes Wasser getrunken hier.
Genau, jetzt denkt man, oh super, jetzt trinke ich den ganzen Tag hier im Sommer eh eiskaltes Wasser. Ist nicht super gesund, aber rein kalorisch. Nee, selbst wenn du 1 Liter kaltes Wasser trinken würdest, dann hast du 40, 50 Kalorien verbraucht. Also, das ist jetzt leider auch nicht der Game Changer, sorry.
Ich wollte erst 10 sagen, aber ich dachte, das ist bestimmt eine Fangfrage und es ist extrem viel. Aber gut, auch ich meine, auch wenn es diese Negativkalorien nicht gibt, lohnt es sich ja trotzdem, so Lebensmittel wie Sellerie oder Gurke zu essen, denn die sind ja schon mal sehr gesund.
Ja, das ist eigentlich auch das, was mir für den Podcast mit am wichtigsten ist heute. Also, wir brauchen eigentlich noch so einen Gong, Thorsten, wenn jetzt so die Message des Tages kommt. So. Wenn du eine Mahlzeit hast, ich meinte ja vorhin so als grobe Orientierung, wenn du circa 500-600 Gramm essen würdest, von egal was, musst du satt sein, weil dann ist dein Magen einfach voll. So, wenn du das drin hast, geht das gar nicht anders. Und wenn du jetzt Lebensmittel hast, die ein hohes Volumen haben, also das Gemüse, das Obst und gleichzeitig eine relativ geringe Kalorienmenge haben, dann bist du den ganzen Tag über satt, denn man weiß, dass man bei circa, kannst du mal so schätzen, Thorsten, aber man isst am Tag so circa 1,5 bis 2 Kilo Lebensmittel. Einige essen ein bisschen weniger, andere ein bisschen mehr, aber würdest du jetzt so eine Schale auf eine Waage stellen, wären das insgesamt 1,5 bis 2 Kilo. Und wenn du jetzt vorstellst, du füllst das mit Gemüse, mit Obst, dann ist die Schale randvoll. Wenn du das füllst mit Pommes, na gut, dann passt da nicht so viel rein. So. Und das ist eigentlich letztendlich der entscheidende Aspekt, wenn wir es schaffen, Lebensmittel zu haben, die eine geringe Kaloriendichte haben. Also nur so 1 bis 2, ne? Nur so 1 bis 2 Kalorien umgerechnet auf die jeweilige Grammzahl. Dann könntest du, ich sag mal, 1,5 Kilo essen, dann hättest du ja nur 1500 Kalorien. Also dann wärst du garantiert noch im Defizit. Deshalb, wenn wir das schaffen, darauf zurückzugreifen, wasserreiche, ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen, jeder Salat, Suppe, Gemüse, Obst, egal was, dann schaffst du, es klingt jetzt richtig gemein, fast gar nicht zu viel zu essen und auch gar nicht dick zu werden, wenn wir uns alle daran halten würden.
Mhm. Also jeder Verzicht hat ja auch eine gewisse Versuchung. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mal eine Zeit lang auf was verzichtet habt. Irgendwann kommt vielleicht der Heißhunger auf den Burger oder auf die Schokolade oder die Chips, wie auch immer. Und damit sind wir bei Mythos 5. Ein Cheat Day zerstört jede Diät. Viele Menschen glauben nämlich, dass so ein Tag, wo ich dann doch mal die Pizza oder das Eis reinkloppe, die komplette Diät, die ich vielleicht bis dahin ein paar Tage durchgehalten habe, komplett platt machen. Wie viel Wahrheit steckt dahinter, Alex?
Also erstmal weiß man eigentlich durch Studien, dass ein einzelner Cheat Day, wenn du jetzt in einer Woche einen Cheat Day meinetwegen einbaust, meistens nicht dafür sorgt, dass langfristig die Gewichtsreduktion nicht funktionieren würde. Also die meisten schaffen das dann relativ gut, trotzdem es hinzukriegen. Weil am Ende des Tages muss man ja sagen, was ist es? Die Waage aus Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch. Und wenn du dich 6 Tage halbwegs gesund ernährst und das gut schaffst, meistens schafft man es dann nicht, das in einem Tag zu ruinieren, außer man strengt sich extrem an. Das, was man aber dazu sagen kann und das, was ich eigentlich auch wichtig finde mitzunehmen, weil das hat man nämlich durch Studien schon herausgefunden, was super interessant ist, dass Cheat Meals viel besser funktionieren als Cheat Days. Das heißt, man hat zu den Leuten gesagt, hey, wir testen das mal aus. Du darfst in der Woche 2, 3 Cheat Meals haben, die du ganz cool findest. Also als Beispiel, du hast in der Woche 7x3, 21 Mahlzeiten, darfst dir 3x Quatsch aussuchen, also 3 leckere Mahlzeiten, und man hat mit anderen Leuten ausprobiert, dass sie einen Cheat Day haben. Dann haben diese Cheat Meals in der Regel viel, viel besser abgeschnitten, weil die Leute sich darauf gefreut haben, alle 2, 3 Tage was Leckeres zu essen, anstatt einen Schwachsinnstag zu haben, wo dann, was weiß ich, vielleicht der erste Gedanke ist, zum Frühstück Schokolade zu essen. Also die Leute waren wesentlich glücklicher dabei, es hat trotzdem besser funktioniert. Also probiert mal, wenn ihr sowas einbaut, lieber Cheat Meals, anstatt ganze Cheat Days einzubauen.
Aber kann so eine Cheat-Aktion, egal ob nun als Day oder Meal, auch positive Effekte haben? Also ich sag mal gerade für die Motivation vielleicht oder sogar für den Stoffwechsel. Weil oft fühlt man sich ja einfach schlecht, muss man ja mal so sagen.
Ja, wenn man sich schon die ganze Zeit geißelt, will man ja auch ein bisschen Spaß haben. Also man weiß, dass wirklich diese Cheat Days oder Cheat Meals kurzfristig das Sättigungshormon Leptin extrem erhöhen, weil logischerweise, es war ja vorher nicht da. Du warst ja die ganze Woche über, als Beispiel jetzt, nicht unbedingt gut gesättigt. Und das kann den Stoffwechsel auch wirklich für so 24, 48 Stunden ganz gut anregen. Und nach diesen längeren Diätphasen mit ganz wenig Kalorien kann, das nennt man in der Bodybuilding-Phase, nennt man das Refeed, also zurückfüttern sozusagen, den Stoffwechsel auch echt ganz gut stabilisieren, für die Hormone so einen gewissen Ausgleich schaffen. Also der ganze Stress, der sich in so einer Woche aufbaut, kann an so einem Cheat Day so ein bisschen abgebaut werden. Und psychologisch ist es halt auch ein Effekt, den man nicht unterschätzen darf. Also je nachdem, was es dann da so für Diätansätze oder Intervalle gibt, ob nun 2 Wochen Diät, 2 Wochen normale Ernährung oder 6 Tage zusammenreißen, einen Tag Spaß haben, es ist ganz oft so, dass es psychologisch ein riesengroßer vorteilhafter Tag ist oder einzelne Mahlzeit, die ganz vielen Leuten hilft, das oft viel, viel länger durchzuhalten.
Die Kalorien sind heute unser Thema im Podcast und die Mythen, die sich darum ranken, egal ob es das Zählen ist oder der Ursprung der Kalorien, die wir täglich so in uns reinfeuern. Ja, ich sag mal, das Wichtigste aus dieser Folge, auch für euch so, um hinter die Ohren zu klemmen, gibt's jetzt nochmal in unseren 5 Tipps.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, was mir erstmal wichtig ist, was könnt ihr jetzt daraus lernen oder mitnehmen? Erstmal, was das Entscheidende ist, was jetzt jeder in der heutigen Folge verstanden haben sollte. Tipp Nummer 1, proteinreiche Lebensmittel. Das heißt, die Hülsenfrüchte, alles aus dieser Richtung, das Gemüse, Obst, egal was, all die sättigen generell wesentlich länger, steigern deinen Energieverbrauch und sind meistens, wenn ich das richtig gut umsetze, sogar noch viel effizienter als das Kalorienzählen allein, weil wenn ich mich damit satt esse, habe ich kaum ein Problem. Tipp Nummer 2, Ballaststoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe. Egal in welcher Form, ob das Gemüse ist, ob das auch aus dem Obst ist, ob das das Vollkorn ist, wir haben einfach einen riesengroßen Vorteil davon. Die werden wesentlich geringer kalorisch in die Energiebilanz eingerechnet, erzeugt ganz viel Volumen bei ganz wenig Kalorien, unterstützt die Verdauung, hilft beim Sattwerden, ist top für unser Mikrobiom. Also Deutschland isst nur meistens so 15 bis 20 Gramm, wir brauchen aber 30 Gramm am Tag, deshalb unbedingt Ballaststoffe rein damit. Tipp Nummer 3. Ist viele Folgen her, aber ab und zu baue ich immer ein. Harahachibu. Viele, die uns schon ein paar Mal gehört haben, kennen den Begriff vielleicht schon. Bedeutet einfach nur, isst dich satt. Aber nur satt. Bedeutet, wenn ich keinen Hunger mehr habe, höre ich auf. Bedeutet, iss langsam. Heißt, bei ca. 80% der Sättigung vielleicht mal so das Gefühl zu entwickeln, ich glaube, ich bin satt. Der Rest will jetzt nur weiter essen oder aufessen und dann einfach mal zu stoppen. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Das ist oft viel effektiver als irgendwie Kalorien zählen, weil ich einfach auf mein intuitives Bauchgefühl höre. Tipp Nummer 4. Cheat Meal anstatt Cheat Day. Lieber bewusst kleine Genussmomente einbauen und sagen, hey, an 3 Abenden in der Woche, da gönne ich mir eine Kleinigkeit. Ist oft viel, viel einfacher und umzusetzen, anstatt dieses klassische 6 Tage Geißeln, einen Tag belohnen. Also lieber Cheat Meal anstatt den Cheat Day. Und letzter Tipp, ein Tipp, den ich nämlich mache, deshalb möchte ich euch mal gerne mein Leben ein bisschen weitergeben, das 90-10-Prinzip. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich meine Kalorien nehme von der Woche. Ich würde jetzt mal Beispiel-Case aufmachen, ich würde 2000 Kalorien am Tag verbrennen, sagen wir mal 15.000 in der Woche, dass ich mir 10% davon extra als Quatsch raussuche. Das heißt, 1500 Kalorien beim Wocheneinkauf suche ich mir raus, die Quatsch sind. Das gesüßte Getränk, die Schokolade, die Chips, was auch immer ihr mögt. Und das ist eure Spaßration für die Woche. Wann ihr die esst, ist total egal. Aber probiert es ruhig mal aus. Ich für mich finde, es funktioniert perfekt, weil ich dann automatisch weiß, wo der Spaß ein Ende hat, aber dass ich Spaß haben darf. Deshalb das mal als kleine Anregung. Probiert es gerne mal aus.
Ja, das war's mit dem Blick auf die Kalorien und ja, wie trügerisch die einfache Zahl manchmal wirklich sein kann. Das haben wir festgestellt in dieser Episode. Wir halten mal fest, Kalorie ist nicht gleich Kalorie. Und mehr Tipps für deinen Alltag kriegst du bei uns auf Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Und da gibt es den Faktencheck. 2x die Woche kurze, knackige Videos mit wirklich tollen Tipps für den Alltag. Klickt einfach mal drauf. Folgt uns gerne bei Instagram und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dann, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.